360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein stürmisches Moin hier aus Hamburg. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem 360 Grad Mensch Podcast, den ich heute all den wunderbaren Frauen dort draußen widme. Jeder Einzelnen, da sie so kostbar in ihrer eigenen Weiblichkeit ist. Egal wie diese aussieht, denn du bist genau richtig so, wie du bist. Du bist wichtig, du zählst, du bist wertvoll. Sorge für dich und nähre dich selbst mit Liebe und Freude. Diejenigen, die das Gefühl haben, diese Weiblichkeit nicht oder noch nicht leben zu können, motiviere ich. Trau dich. Probier dich aus, so zu sein, wie du bist. Und egal, was andere sagen, sei du dein Lieblingsmensch mit all den Narben, die du bisher davongetragen hast. Stehe dazu und gestalte neu nach deinen Möglichkeiten. Und die gibt es immer. Ich freue mich, dass du erneut dabei bist, um diesen kostbaren Impulsen zu lauschen. Vielleicht bist du zum ersten Mal dabei, da du diesen Podcast empfohlen bekommen hast oder durch Zufall drauf gestoßen bist. Zufall bedeutet, es fällt dir zu, da es fällig und wichtig ist. Entweder für dich selbst oder da du vielleicht diese Inspiration für jemand anderen brauchst, um ihn zu bestärken. Wie auch immer, wunderbar, dass du da bist. Ja, während der Fischmarkt bei uns in der schönsten Stadt der Welt derzeit unter Wasser steht, da wir erneut eine ziemlich heftige Sturmflut hier in Hamburg hatten, konnte ich letzte Nacht nicht schlafen. Ich habe mich hin und her gewälzt und meine Gedanken haben immer weiter gearbeitet. Vielleicht kennst du das bei dir selber auch. Es war somit auch stürmisch in mir. Ich habe über große Herausforderungen nachgedacht, auch im Zuge dieses Podcasts. Wie ergeht es einer Frau, wenn sie die Diagnose Brustkrebs erhält? Ich kann es nur erahnen. Da bleibt die Welt stehen. Der Boden wird wie in Zeitlupe unter den eigenen Füßen weggezogen. Die Gedanken sind wie ein Tornado, der in der höchsten Stärke durch einen durchgeht. Man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Tausend Fragen und Gefühle, die da auf einen einstürzen und man regelrecht droht, unterzugehen im Meer der Verzweiflung. An dieser Stelle mache ich einen starken Break und frage dich, hast du ein Tattoo oder sogar mehrere? Farbig oder in Schwarz? Wo genau sitzen diese? Welche Bedeutung hat jedes einzelne? Welche Geschichte steckt dahinter? Was war dein Antreiber, dir diese stechen zu lassen? Oder hältst du von Tattoos gar nichts? Wertest es eventuell sogar ab? Jetzt fragst du dich sicher, wie bitte kommt Katrin jetzt vom schweren Thema Brustkrebs auf Tattoos? Also vom Damoklesschwert Tod auf das gestalterische Leben? Diese Frage und noch mehr möchte ich mit meiner heutigen Interviewpartnerin hier in dem 360 Grad Mensch Podcast klären und auch das Ganze in einem guten Sinne und einer berührenden Geschichte zusammenführen, die neue Perspektiven schafft, Mut macht, Weiblichkeit und ein positives Körpergefühl zurückbringt. Ich erzähle stets, wie ich meine Interviewpartner kennenlerne und manchmal sind diese so nah, dass wir es anfangs gar nicht merken. Doch wie so oft im Leben braucht es den richtigen Moment und der kam, als renoviert wurde im Tonstudio und somit der Termin mit meinem ursprünglich geplanten Gast nicht stattfinden konnte. Alex, seit fast 3 Jahren mein Aufnahmeheld hier meiner 360 Grad Mensch Podcast, erzählt mir von seiner Frau, die Ärztin ist, genauer gesagt Radio-Onkologin, also Strahlentherapeutin, und die tagtäglich mit Frauen zu tun hat, die Brustkrebs haben und sie diese mit ihrer jahrelangen Expertise liebevoll behandelt und sich nun ein neues berufliches sinnvolles Standbein aufbaut, um Menschen mit ein wenig Farbe neue Perspektiven zu geben. Da fackelt Katrin nicht lang rum, Termin für das Erstgespräch ausgemacht und ich war hin und weg und sehr ergriffen von dieser großartigen Persönlichkeit, die trotz ihrer Frauenpower eine ganz wunderbare Ruhe in sich trägt und sehr einfühlsam ist. Ihre eigene Geschichte ist sehr berührend und was sie daraus gemacht hat, um ihren Kopf, ihr Herz und ihre Seele wieder in Einklang zu bringen und dabei noch anderen Frauen zu helfen in ihrem weiblichen Selbstbild, erzählt sie uns jetzt. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Julia Precht, hier zu meinem 360 Grad Mensch Podcast.
Vielen Dank. Das schön, war eine sehr schöne Einleitung und mir stehen ja jetzt schon die Tränen in den Augen.
Oh, wie süß. Ja, hör mal. Ja, es kam aus meinem Herzen, weißt du? Also es ist mir immer sehr am Herzen gelegen, einfach auch die Menschen, die eben auch ihre Geschichte erzählen und auch hier dabei sind, um einfach auch anderen Menschen Impulse mitzugeben, liebevolle, kostbare Worte, gute Impulse, auch entsprechend anzumoderieren sozusagen. Ja, also ich freue mich riesig in unserem, wir sind hier ein bisschen in unserem selbstgestalteten Podcast sozusagen durch die Renovierung.
Eingehüllt.
Genau. Sind wir jetzt hier, Alex hat hier alles gegeben, zugeschaut und mitgebaut, wie früher, wie wir unsere Höhlen gemacht haben, aber es ist super. Also es passt alles. Ihr seht es ja auch auf dem Foto, es ist heute alles etwas anders. Warum nicht? Einfach auch mal es anders gestalten. Genau. Ja, liebe Julia, erzähle uns, woher kommst du, was machst du und vor allen Dingen, wer bist du?
Oh Gott, das sind ja gleich viele Fragen auf einmal.
Ja, also, drei Fragen auf einmal.
Ich komme gar nicht so weit von hier. Ich bin eine norddeutsche Seele und bin irgendwann über Umwege in Hamburg gelandet, weil ich auch immer den Großstadtflair geliebt habe und irgendwie damals, als ich mein Studium der Medizin abgeschlossen hatte, noch nicht so ganz fertig war mit mir, sage ich jetzt mal. Und dann musste ich nochmal aufbrechen und bin in Hamburg gelandet und bin hier inzwischen sehr gut angekommen. Und wie gesagt,
ich verstehe das. Mit
meinem Alex auch familiär sehr angekommen und fühle mich sehr heimisch hier. Mhm. Ich muss sagen, ich bin immer schon der Medizin sehr zugewandt gewesen. Also ich war als Kind schon immer ganz, ganz wissenschaftlich interessiert, habe alles auseinandergenommen, was es gab. Und habe viel, aber auch viel Handwerk betrieben. Ja, also ich war wirklich immer auch sehr plastisch. Und dann ging der Weg über ein Journalistikstudium erst, weil ich dachte, ich möchte in die Kreativität. Mhm. Ich war auch auf dem Weg zur Schauspielerei, muss ich auch sagen.
Oh, wow, wirklich?
Ja. Naja, ich habe viele, viele Seiten, ne, die irgendwie in mir schlummern. Und ich wusste nicht so richtig, wo ich den Schwerpunkt legen soll und bin dann in der Journalistik darauf gestoßen, wo lande ich? Ich würde gerne in die Wissenschaftsjournalismus-Richtung und das war damals noch nicht so etabliert. Und dann habe ich umgeschwenkt, habe gesagt, eigentlich schlägt mein Herz immer schon für die Medizin, ne? Weil das so viel von mir vereint. Also einmal dieses fürsorglich Umsorgen, ja, und dieses kleine Rätsel lösen. Also das ist ja das, was ich auch ganz spannend an meinem Alltag finde, ne? Weil Onkologie ist natürlich jetzt auch nicht so ein simples Fach in jeglicher Richtung und gerade dieses, ja, jeden Tag aufs Neue eine Lebensgeschichte zu erkunden, das finde ich ganz spannend.
Ja, du triffst ja nicht nur auf den Menschen, sondern du triffst ja auch auf die Gefühle, auf die Emotionen, auf die Geschichte desjenigen, die er schon sozusagen erlebt hat und dann natürlich auch in dieser sehr, sehr herausfordernden Situation, ja, wo wirklich alles zusammenzubrechen scheint und das, ja, kann ich mir vorstellen, dass das immer wieder auch herausfordernd ist für dich.
Ja, und andererseits, also ich werde ja immer wieder gefragt, warum bist du denn jetzt auch in so eine schwermütige Richtung gegangen? Mit der, also natürlich drei Viertel der Menschen, die mich kennen, würden jetzt nicht unbedingt darauf kommen, dass ich Onkologin bin. Ja, und wie ich denn da auch zukomme. Und ich muss sagen, gerade dieses Gesamtpaket des Menschen interessiert mich. Ne? Das sind natürlich Menschen, die in einer totalen Grenzerfahrung stecken. Und da sind ganz, ganz viele echte Gefühle. Natürlich primär erstmal Schock, Negativität, Boden unter den Füßen weggezogen. Aber wenn man an die richtigen Ärzte und das richtige medizinische System gerät, was ich jedem wünsche, dann hat man auch ganz viel Hoffnung zu geben, weil die Medizin in der Onkologie ja wahnsinnige Fortschritte macht, muss man sagen. Und ich sehe meine Aufgabe eher darin, in meinem ärztlichen Alltag den Menschen zu motivieren, mit auf die Reise dieser Therapie zu nehmen. Ne? Ich muss ja schon was antun. Also Therapie heißt auch immer Nebenwirkungen. Ne? Und die Leute haben Angst, gerade vor Strahlentherapie. Ich probiere natürlich sehr plastisch zu erklären, sehr verständlich zu bleiben, aber eben auch die kleinen guten Momente zu schaffen. Ne? Von diesem Schock und in der Umgebung werden die Menschen ganz komisch angeguckt. Jeder ist überfordert mit der Diagnose Krebs. Keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Und da haben wir natürlich in Anführungsstrichen den Vorteil, dass wir tagtäglich damit umgehen. Ja. Und für uns ist es ein Stück weit auch Alltag. Ja, und ich gucke den Patienten natürlich nicht komisch an ja, und sage, was, du hast Krebs? Darum kommt er zu mir. Ne? Und das ist immer so eine Selbstverständlichkeit, wo die Menschen, die bei uns sind, ich das Gefühl habe, auch ein Stück weit endlich loslassen können und endlich auch mal wieder lachen können. Also ich lache ganz viel mit meinen Patienten. Ich rede auch, wenn die erstmal in der Therapie sind, überhaupt nicht ständig nur über Nebenwirkungen oder sonst was. Wenn es ihnen gut geht, dann frage ich die auch mal, wie war das Wochenende und was machen sie denn so? Und das ist, ja, ich habe sehr ehrliche Verhältnisse dort. Ne? Und ich kann auch, ich treffe ganz häufig auf natürlich extreme Gefühle, auch negative natürlich, aber kann die natürlich sehr gut einordnen. Ne? Also wie würde es uns allen gehen, wenn wir so einen Schlag von Bug kriegen? Ne? Und da wird der Manager plötzlich kleines Kind. Ja, und da werden Leute wütend und teilweise natürlich kriegt man auch was als Arzt dann ab, weil niemand weiß, irgendwer muss halt schuld sein. Ja, das Schicksal ist halt manchmal ja wirklich schwierig.
Mieser Verräter.
Ja, aber ich kann das einordnen und ich sehe meine Aufgabe darin, denjenigen da durchzutragen und die Fahne hochzuhalten. So, ja, und das motiviert mich natürlich wahnsinnig. Ja. Ja.
Nein, sie fühlen sich ernst genommen, sie fühlen sich wahrgenommen und haben einfach einen Mensch, einen Begleiter an der Seite, der einfach auch Kompetenz hat, erfahren ist und da einen wirklich, wie du schön sagst, trägst durch diese Zeit. Ja, das glaube ich. Also das heißt, dein Traum war immer schon, sage ich jetzt mal, in diese Richtung auch zu gehen. Und das hast du gemacht. Du arbeitest aber vorwiegend mit Frauen, ja?
Man muss sagen, Brustkrebs ist eine der Krebserkrankungen, die in der Regel häufig was mit strahlentherapeutischer Behandlung zu tun haben. Ne? Also es gibt manche Krebsarten, die kannst du gar nicht bestrahlen und das macht nicht viel Sinn. Ne? Aber die Brustkrebserkrankung, da werden sehr, sehr, sehr viele Patientinnen mit der Strahlentherapie konfrontiert. Und daher, und das ist die häufigste Krebserkrankung der Frau, natürlich habe ich wahnsinnig viele Brustkrebspatientinnen in meinem Behandlungskreis. Aber ich bin darauf spezialisiert, sozusagen persönlich. Ja? Also ich habe mich in der Gynäko-Onkologie weitergebildet und habe meinen Fokus darauf gesetzt. Aber ich bin auch Fachärztin für Strahlentherapie und behandle jegliche Art von bestrahlbaren Tumoren.
Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt. Ich hatte auf einer Webseite auch gelesen, Strahlen bringen Leben. Fand ich auch eine ganz spannende Aussage,
Ja, etwa 50% unserer Patienten werden geheilt. Jetzt nicht allein durch die Strahlentherapie, ne? Das ist ja einer von eigentlich drei Modalitäten. Also es gibt die Operation, es gibt die Chemotherapie, die inzwischen Antikörpertherapie, Immuntherapie, also die systemische Therapie nennt man sie ja. Und es gibt die Strahlentherapie. Und wir Strahlentherapeuten sind Lokaltherapeuten und gehen dem Tumorgeschehen lokal an den Kragen. Das heißt, wir bestrahlen ja nicht den ganzen Menschen, sondern ganz gezielt dort, wo es Not tut. Ne? Und und da haben wir inzwischen wahnsinnige Fortschritte gemacht. In der
also 50% finde ich schon, das ist ja schon gut. Ne?
Genau, also das heißt, das ist jetzt super grob gesprochen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Brustkrebs, sondern auf alle Tumorentitäten. Aber das ist ein wahnsinnig großer Fortschritt. Und das möchte ich ja auch heute hier nochmal mit auf den Weg geben. Viele Patienten kommen natürlich her, auch wir beziehen uns jetzt mal auf Brustkrebspatientinnen, die haben natürlich auch oft dann eben schon mit Patientinnen zu tun gehabt in den Behandlungszusammenhängen oder im Freundeskreis oder die Nachbarin mal. Und dann gerät man ja immer in diese Gefahr, sich zu vergleichen. Und da muss man ganz, ganz klar sagen, Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Man weiß heute, man ist schon fast dabei, medizinisch daraus verschiedene Unterkrebssorten zu machen, weil diese Tumorzellen einfach so auf den Kopf gestellt werden und man so unterschiedliche Eigenschaften verschiedener Tumorzellen entdeckt, dass man sagen kann, dem einen kann man wirklich sehr, sehr gut auf den Kragen gehen und der andere wird etwas schwieriger. Und es ist ganz, ganz schwierig, da sich in einen Topf zu schmeißen. Und das macht eben wahnsinnig Angst, ne? Wenn man dann mitgekriegt hat, ach Gott, und die war dann ja auf einem guten Weg und dann kam doch der Rückschlag und so weiter. Und was ist mit mir? Das probiere ich auch immer ganz klar zu kommunizieren in meiner Arbeit.
Ja, ne? Das ist gut.
Wenn da jemand vor mir sitzt, der hat wirklich Anfangsstadium eines Niedrigrisikotumors, dann sage ich das auch ganz klar. Mhm. Ja, und dann sage ich, hören Sie zu, Sie sitzen jetzt hier und ich bin die letzte Behandlerin auf Ihrem Weg, danach nehmen Sie noch Tabletten und dann bitte gehen Sie erstmal davon aus, Sie sind geheilt. Mhm. Ja, da muss man nachkontrollieren und so weiter, aber nicht jeder Brustkrebs heißt gleich Todesurteil. Mhm. Ja?
Das ist eine ganz wichtige Message an dieser Stelle. Ich sage jetzt mal, diese Verzweiflung, diese Wut, diese Traurigkeit und diese ganz vielen Gefühle, die da auf einströmen, also die bekommst du ja frontal mit. Also das, was ja auch absolut nachzuvollziehen ist, ja. Wie gehst du damit und wie schützt du dich da?
Ich glaube, jeder Arzt hat ja ein Wundermittel, das ist der Kittel. Und ich muss sagen, natürlich, ich komme auch mal aus einem schlechten Tag oder bin schlecht in den Tag gestartet, mit dem falschen Fuß aufgestanden oder sonstiges, aber ich komme in die Praxis und habe ich natürlich eine Berufung, das ist so. Also auch diese Aufgabe für mich, dass der Patient im Zentrum steht, im Vordergrund steht, ich ihn motivieren möchte und durchtragen möchte, ist für mich gar nicht nur eine Belastung. Ne? Das stärkt auch mich. Mhm. Ja, und weil wir da gemeinsam durchgehen, weil ich ein Team mit dem Patienten bilde.
Ja, sehr gut.
Im idealsten Falle. Ne? Aber der Kittel hilft mir schon. Und mein Mann hilft mir natürlich, weil ich ja natürlich, also ich bin ja nicht nur die strikte Wissenschaftlerin. Das ist ja auch das, wo wir gleich drauf kommen. Ich habe halt auch noch ganz viele andere Eigenarten und Eigenschaften. Und ich lege tatsächlich mit meinem Kittel ein Stück weit auch den ärztlichen Alltag ab. Mhm. Na, und das hilft mir. Und
symbolisch
auch. Hilft mir. Und auch das Siezen zum Beispiel in meiner jetzt neuen Tätigkeit, die wir ja gleich ansprechen, da duze ich ganz bewusst, weil das für mich eben auch was Besonderes ist, irgendwie den Menschen mal als Menschen sehen zu können und nicht als Patient.
Ich verstehe, ja.
Und im Alltag sieze ich und dieses Siezen ist ganz, ganz wichtig, weil ich natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung trage und weil das damit was zu tun hat, dass der Patient seine Geschichte an mich abgeben möchte. Ja. Und das würde, glaube ich, weiß nicht, sonst finde ich dieses Siezen, Duzen im Deutschen ganz umständlich, aber das gibt im ärztlichen Zusammenhang eine gewisse Ordnung, sage ich jetzt mal. Das hilft mir sicherlich auch. Ne?
Okay, nun bist du da auch zufrieden. Du bist wirklich von Herzen gerne Ärztin. Du machst das, was du da tust. Das bist du. Das macht dir Freude und das fließt einfach. Ja, also das spüre ich auch. Das habe ich auch in dem Erstgespräch gespürt und das ist toll, ja, mit Menschen zu sprechen, die einfach ja das Richtige tun sozusagen. Dennoch, aufgrund deiner eigenen Geschichte, du bist ja auch sehr kreativ, hast du mir auch erzählt, bist du sozusagen ja auf einen neuen Weg gekommen.
Ja.
Erzähl davon.
Ja. Naja, auch an mir geht natürlich das Leben nicht vorüber. Ne? Und jeder Mensch hat seine Päckchen zu tragen und geht durch Schicksalsschläge und Höhen und Tiefen. Und das war bei mir im Leben mehrfach so. Und ich musste halt auch immer wieder lernen, aufzustehen. Und vor allen Dingen habe ich, glaube ich, über diese ganzen Erfahrungen, die das bei mir dann komplett machen, eben auch gelernt, immer wieder mich umzuwenden und nach neuen Impulsen zu suchen. Das hat mir geholfen, letztlich aus Krisen rauszukommen. Ja.
Also nicht darin zu versinken.
Ja, das tut man sicherlich ein Stück Opfer, weit am Anfang.
Ja, natürlich. Ist ja menschlich. Das ist menschlich, ja. Genau. Geht mir nicht anders. Ne?
Genau. Aber wenn man das dann schafft, sich zu ordnen, dann hat es mir immer geholfen, wirklich das Leben anzupacken und weiterzugucken. Und zu gucken, was gibt es denn noch her? Und ich bin halt ein super neugieriger Mensch, glücklicherweise, immer gewesen. Aber tatsächlich in diesem Punkt, in meiner Wendung, in die Richtung, in die ich jetzt geraten bin, da hat mir tatsächlich ein Coaching geholfen, das mich nämlich zurückgebracht hat an meine Ursprünge. Also gar nicht die Neugierde nach was Neuem, sondern nach den Sehnsüchten, die ich vielleicht im Erwachsenenalltag auch irgendwann verlernt und verloren hat. Ne?
Ja, man hat es immer noch, nur man hat es vergessen. Mhm. Ja, was ist das? Was hat mich da so inspiriert? Mhm. Ja, was war da als Kind? Ja, ich habe auch schon als Kind gerne Geschichten geschrieben. Ja, so, heute bin ich Autorin auch. Ne? Ja. Also, ja, und da hinzugucken, der Ursprung ist so wichtig. Ja. Im Ursprung steckt so viel Kraft und so viel Stärke und so viel, ja, auch das Potenzial, was einfach darauf wartet, in einem schlummert und darauf wartet.
Genau.
Irgendwann kommt der richtige Moment und dann darf es sich entfalten.
Genau.
Wie hat es sich entfaltet? Wie kamst du dahin? Also durch ein Coaching, wo ihr sozusagen erarbeitet habt?
Genau, wir haben erarbeitet, was waren denn früher mal deine Lebensträume, was, ne, was waren deine Heldinnen als kleines Kind, mhm. ne, wem hast du hinterhergestrebt, welche Filme hast du dir angeguckt mhm. und wer war immer deine Frauenheldin? Also ich mhm. jetzt persönlich habe mich natürlich mit der Frau beschäftigt. Und da ist mir zum Beispiel sofort ins Auge gesprungen, was war immer mein Lebenstraum? Also neben der Medizin, ich habe wie gesagt immer alles auseinandergenommen, war es auch immer so, ich war ja in der Theaterwelt wegen diesem Schauspiel mhm, auch unterwegs, ja. war da auch sehr aktiv tatsächlich in meiner Jugend und frühen Erwachsenen-Dasein und habe auch lange Zeit über Maskenbildnerei nachgedacht, weil ich einfach ein unfassbar mhm. plastisches Talent habe, mhm. ja, immer schon hatte. Mhm. Ich kann wahnsinnig gut zeichnen, ich mhm. weiß gar nicht, wo ich das her habe. Mhm.
Das ist keiner in der Familie, der das kann.
Ja, vielleicht, nee, das ist tatsächlich ein Talent.
Die Urgroßeltern.
Oder ich habe eine gute Beobachtungsgabe, mhm. ich weiß es nicht. Ich kann wahnsinnig gut abzeichnen, mhm. also sehr fotorealistisch. Mhm. Ne? Da, so kam ich dann auch irgendwann drauf. Aber ich habe einfach auch dieses bunte Ausleben geliebt. Mhm. So. Und ja, die Maskenbildnerei ist natürlich ein wahnsinnig brotloser Beruf. Ja. Ne? Das hat letztlich auch die, tatsächlich, glaube ich, die Ratio entschieden. Beziehungsweise auch dieses, dass immer diese zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Also dieses Wissbegierige. Wie gesagt, ich liebe meinen ärztlichen Alltag auch, weil ich diese Rätsel auf dem Tisch habe. Mhm. Ja? Ich habe einen Stapel an Patientenakten, muss da durchsteigen und das alles für mich ordnen und dann den besten Lösungsansatz raussuchen. Mhm. Das ist auch was, was ich im Kopf mhm. auch brauche. Mhm. Aber mir mhm. fehlte ein Stück weit einfach mhm. die händische mhm. Arbeit, die mhm. bunte Arbeit, mhm. die, ja, da habe ich mich immer mhm. ausgelebt. Mhm. So, und so mhm. kam ich, so über diese Maskenbildnerei kamen wir dann zu diesem Punkt, dass ich gesagt habe, und wenn ich es mal ganz leise sagen darf, Permanent Make-up finde ich auch super. Habe mich da wirklich auch nicht zugetraut, dazu zu stehen, weil das ist, ja, geht ja in eine ganz andere Richtung und mhm. kann eben
was
auch.
Was verbinden die Leute auch damit?
Ne? Genau, kann mhm. natürlich auch, gerade in Hamburg, mhm. ne? mhm. natürlich auch mit einer ganz anderen Menschengesinnung verbunden werden. Das, ja, es ging mir eigentlich da primär um meine eigene Auslebung meines mhm. Talents. Mhm. So. Mhm. Und dann kam mir immer wieder in den Sinn, ich habe dann auch natürlich viel Patienten gesehen, die haben eben, oder Patientinnen, die haben keine Brustwarze mehr gehabt, weil sie leider verlieren mussten. Mhm. Und da habe ich mich mit dem Thema einfach beschäftigt, weil es einen so ein bisschen tangiert in unserem Bereich. Natürlich, mhm. dass es auch die Möglichkeit gibt, das tatsächlich über Permanent Make-up bzw. Tätowierung, da ist ein mhm. Unterschied, wiederherzustellen. Mhm. Und dann war es da. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, und jetzt muss ich nur noch suchen, wie ich da hinkomme, weil nicht jedes Permanent Make-up hält und nicht jede Tätowierung ist toll von der Machart. Und da habe ich mich sehr reingekniet und geguckt, wo lasse ich mich ausbilden. Und bin dann letztlich halt beim Andy Engel, bei diesem wahnsinnigen Tätowierer mit einer unfassbaren, liebevollen Seele gelandet, der sich das zur Lebensaufgabe gemacht hat. Und der ganz ausgewählt Menschen, die eben auch das Einfühlungsvermögen mitbringen, das ist ihm wichtig. Also nicht die Tätowierer, die da irgendwie
ja, da unterwegs sind.
Im Hinterhof irgendwie ja. Schmuddelarbeit machen, sondern ihm ist ganz, ganz wichtig, dass die Ernsthaftigkeit dabei auch verstanden wird und so weiter. Und der macht einfach grandiose Brustwarzen. Der tätowiert die fotorealistisch. Diese Frauen haben wirklich auf der Oberfläche nicht unbedingt irgendwas und du willst anfassen, sage ich jetzt mal, weil es dir so plastisch entgegenkommt. Mhm. Und das hat mich überzeugt. Und dann bin ich an den rangetrieben.
Mhm. Also das heißt, nochmal ganz kurz zurück, also du hast nach diesem Coaching, wusstest du, okay, hier ist die Zielfahne, das ist das Ziel, das möchte ich tun. So, und wie komme ich jetzt dahin? Was kann ich machen? Wie kann ich selbst gestalten? Wie kann ich ins Tun kommen? Welche Wege gibt es? Welche ja, Möglichkeiten. Und ja, so ist es, also, weißt du, da geht mein Herz ja auf, ja. So, ja, du kommst im Leben immer wieder auf die richtigen Menschen, an die richtigen Menschen, die dich begleiten, die dich da unterstützen und auf die richtigen Wege. Und ich sage jetzt mal, der Andy Engel, ich war auch auf seiner Webseite, also wirklich Hammer, wirklich, also ganz toll, was er macht. Und du spürst auch die Seele. Du spürst seine Seele, die er da reingibt. Und der dir an die Seite gestellt wurde, der auch deine Kompetenz, deine Seele gespürt hat auch, ne? Und deinen Erfahrungsschatz. Du hast dir die besten Voraussetzungen ever dafür. Ja. Krieg ich ja Gänsehaut gerade. Ja, so. Ja, es ist ja so, weil letztendlich durch das,
manchmal
was du
muss
tust,
man nur das, durch das Verrückte durch, ja, ne? Also ich es weiß. Ist wirklich, also es war auch nicht leicht.
Durch das Tal der Tränen sozusagen.
Ja, einmal das, genau. Und durch die eigene, klar, also der Impuls war natürlich auch eine eigene Sinnsuche des Lebens natürlich. Genau. Aber ne, also man macht ja nicht als Ärztin, ich habe genug zu tun. Es ist jetzt nicht, dass mir langweilig ist und ich mit den Fingern auf dem Tisch rumtappel. Mhm. Aber ich hatte andere Dinge, die haben gefehlt. Und dann habe ich gesagt, ich brauche da was, was das füllt. Und ich brauche für mich selber eine Auslebung, auch ein Stück weit noch meiner Seele. Ne? Weil ich mache natürlich auch ein Stück weit im ärztlichen Alltag eine Dienstleistung. Ja? Und bin da natürlich auch ein Stück weit unter Leistungsdruck und so weiter. Und ich wollte einen Bereich, wo ich selbst gestalte. Wo ich einfach auch sage, ich bin im Angestelltenverhältnis als Ärztin und wo ich einfach sage, so, und das nehme ich dann selber für mich in die Hand und ich schaffe mir mein eigenes Baby. So. Das war natürlich meine private Motivation dabei. Ne?
Aus deiner eigenen Geschichte heraus.
Genau.
Also aus deinem eigenen, aus der eigenen vermeintlichen Schwäche. Also was einen schwach gemacht hat, wo man dachte, ey, Scheibenklasse, jetzt geht es hier echt, wie soll mein Leben weitergehen? Und da zu gucken, okay, das funktioniert jetzt nicht. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Und die gibt es. Die gibt es immer. Ja? Und da einfach auch achtsam zu sein für die Menschen, die um einen herum sind, die einem vielleicht auch Impulse geben. Vielleicht ist es nur ein Satz, den man irgendwo liest. Jemand, der genau das Richtige sagt zum richtigen Moment, ja. Ja, der Partner, der einen da auch begleitet und bestärkt und und auch dann letztendlich ein Coach, der dir da geholfen hat, ja. Und da weiterzukommen, was ein ganz, ganz großes Glück, ne?
Ja.
Das auch so zu erkennen.
Ja.
Okay, Julia, das ist jetzt alles natürlich ganz, ganz spannend. Also, hast du eigentlich überhaupt selber ein Tattoo?
Also, das wird nicht mehr lange dauern, sage ich dir, ne? Also, ich bin überhaupt nicht die Tattoo-Type, ne?
Okay.
Aber natürlich.
Kann man das sagen, ob man Tattoo-Typ ist oder nicht?
Aber
meine Kinder sind auch kein Tattoo-Typ, die würden das auch machen.
Na ja, genau. Also letztlich, keine Ahnung, das gehörte für mich, zum ästhetischen Empfinden nicht unbedingt immer dazu, ja. Aber das war mir immer zu rockig. Ja, aber das sind ja auch totale Vorurteile, weil es sind inzwischen wunderschöne Tattoos, die auch mir entsprechen. Ne? Das kommt aus so einer alten Herangehensweise natürlich. Aber natürlich bin ich schon am Überlegen, selbstverständlich. Ich habe ja auch großartige Tätowierer jetzt in meinem unmittelbaren Umkreis.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist also super spannend.
Ja,
das sind ja auch ganz, ganz tolle, bunte Persönlichkeiten. Ich liebe sowas. Also ich liebe Menschen, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, die sich was trauen und die haben ja auch einen ganz, ganz tollen Alltag. Und dann klar, selbstverständlich werde ich mich irgendwo hinlegen.
Also ich muss sagen, ich selber habe kein Tattoo. Aber ich finde es super spannend, die Menschen zu fragen, die nach der Bedeutung, die Geschichte, die dahinter steckt.
So.
Oh, das finde ich ja ganz spannend. Also das finde ich richtig spannend. Welche Intention haben die Menschen, das zu machen? Aus was für, ne? Was war da? Welche Geschichte steckt dahinter, die einen so berührt hat, dass man das im Prinzip auch auf dem eigenen Körper verewigt, sozusagen. Ich habe mal im Museum Kunst und Gewerbe, da gab es mal so eine Ausstellung über Tattoos und wie das gemacht wird und so weiter. Ist das nicht schmerzhaft?
Also im Permanent Make-up, was ich ja auch ursprünglich gelernt habe, betäubt man, weil das ja ins Gesicht geht. Ne? Und wenn die mimische Muskulatur da nicht mitspielt, dann hat man wirklich plötzlich eine Augenbraue auf der Stirn sitzen, wo man sie nicht haben möchte. Betäubt man da schon. Oberflächlich, es geht auch in einer feinen Haut, in der Oberfläche ganz gut. Bei Tätowierern, die lachen darüber. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Eitelkeit. Da, wer sich tätowieren lässt, der betäubt sich doch nicht.
Ja.
Aber die Patientinnen, um die es bei mir geht, die Brustkrebspatientinnen, die Brustwarze verloren haben, haben in der Regel an der Stelle natürlich eine Narbe. Ja, und Narben ist ein Gewebe da, das ist in der Regel, kennt man ja selber, taube Narben, ne, ist in der Regel nicht unbedingt sehr gut mit Nerven versorgt. Und die spüren das nicht unbedingt. Also habe ich jetzt wirklich selbst nicht glauben können, aber man denkt ja auch so, Gott, oh Gott, und gerade die Brustwarze, aber die Brustwarze ist ja nicht mehr da. Das heißt, sämtliche Nervenversorgungen an der Stelle sind ja nicht mehr da, leider. Und das ist nicht so der Punkt. Also mit der Zeit, je länger man tätowiert, wird es vielleicht auch irgendwann unangenehm. Ich habe den Vorteil, als Ärztin kann ich natürlich auch Betäubungsmittel benutzen. Genau, also falls das unangenehm würde, könnte man das auch kurzfristig mit einem Oberflächenbetäubungsmittel oder mit einer Creme betäuben. Aber das war bislang aus meiner Erfahrung nicht notwendig.
Also wie wird das dann, jetzt muss ich mal fragen, also das heißt, die Brust wird praktisch wieder aufgebaut, also es wird Gewebe entnommen und wird aufgebaut. So, und dann ist im Prinzip die praktisch, da ist ja nichts drauf sozusagen dann, ne? Also der Nippel ist ja nicht da. Oder vielleicht ein Stück weit oder
tatsächlich, da gibt es alles.
Also es gibt
In der Regel, also es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Operationsverfahren, wie man so eine Brust wieder aufbauen kann. Das liegt meistens daran, wie ausgedehnt der Tumor war, ob man die ja, den Hautmantel zum Beispiel stehen lassen kann. Es gibt ja auch viele Patientinnen, die haben die Brust entfernt, die haben aber ihre Brustwarze noch, weil der Tumor nicht so unmittelbar in der Brustwarzennähe lag.
Das kann dann nochmal verwendet werden, oder?
Nee, dann nimmt man quasi die Hülle, also sozusagen das Brustdrüsengewebe raus, die Hauthülle bleibt stehen und man legt ein Implantat drunter.
Ja, okay.
Oder man transplantiert einfach nur das Fett, obwohl man den Hautmantel noch hat. All sowas gibt es. Es gibt dann aber auch die Situationen, dass wirklich der Tumor einfach so in der Nähe der Brustwarze saß, dass es Sinn macht, es wegzunehmen. Oder dass man eine genetische Disposition für Tumoren hat und man sagt, wenn sie wirklich ganz auf Nummer sicher gehen möchten, das liegt einfach meistens auch im Sicherheitsbedürfnis der Patientin, dann nehmen wir am besten wirklich auch die Brustwarze mit weg, weil auch dahinter liegt natürlich
Tumorgewebe. Ja, verstehe ich.
Und dann muss man tatsächlich plastisch-chirurgisch daran und muss Bauchlappenplastiken machen. Das hört sich jetzt alles Wahnsinn an. Ist es auch tatsächlich. Also es ist wirklich, sind große Operationen, wo man eben versucht, so weiches Gewebe wie möglich irgendwie an diese Stelle zu transponieren. Und darum kann man gar nicht sagen, so sieht eine Brust ohne Brustwarze aus. Manchmal ist die Narbe nur an der Brustwarze, ganz klein und über die Region. Manchmal haben die Patientinnen große Narben, weil wirklich ganze Gewebeanteile transpositioniert wurden. Ja. Und
Also ich finde, man sieht das auf deiner Webseite, die ja ganz neu ist. Ich finde sie übrigens super schön. Ich fand sie also wirklich ganz, ganz toll.
Ja, danke schön.
Auch was du schreibst, die Aussagen und da sind eben auch Bilder abgebildet. Ja. Das fand ich ganz spannend, eben das zu sehen vorher, nachher. Also wow, wirklich, also sieht man wirklich nicht. Also ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, ja. So, und dann, wie muss ich mir das vorstellen? So, und dann malst du das vorher auf selber oder wie machst du das?
Na, es gibt ja zwei Situationen. Ne? Entweder die Patientin hat gar keine Brustwarze mehr. Es gibt, wie gesagt, gerade auch bei diesen genetischen Dispositionen, die wir mehr und mehr entdecken, was ja auch Fluch und Segen in einem ist. Es gibt ja auch Patientinnen zum Beispiel, die haben Gott sei Dank noch gar keinen Brustkrebs gehabt. Denen wird empfohlen, weil sie ein Hochrisikogen entdeckt bekommen haben aufgrund einer positiven Familiengeschichte oder positiv ist ja negativ in diesem auffälligen Familiengeschichte, wo mehrere Omas und Mütter und Tanten und so weiter erkrankt sind vielleicht, die Brüste prophylaktisch abzunehmen. Und dann gibt es eben wieder diese Fragestellung, wollen Sie auf Nummer sicher gehen, dann nehmen wir eventuell sogar die Brustwarze mit, weil auch da ist noch Drüsengewebe hinter.
Aha, okay.
Und dann, die haben zum Beispiel, und dann sind zum Beispiel beide Brustwarzen weg und dann hat man die freie Auswahl. Dann komme ich wirklich mit einem Katalog.
Ja, ist das
so? Es ist tatsächlich so. Es haben im Rahmen von MedBWK, das ist ja das Unternehmen, was Andi Engel auf die Beine gestellt hat, der hat tatsächlich freiwillige Frauen, die sich da berufen fühlten, zu helfen, gefragt, ob sie ihre Brustwarzen ablichten. Und dann hast du einen Katalog und dann kann die Frau sagen, ach ja, ich habe jetzt ja nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt wirklich, vielleicht war meine Brustwarze vorher auch gar nicht so super schön, wie ich das in meinem Empfinden empfinde. Ich hätte jetzt gern das so. Und das kannst du dann sozusagen abpausen.
Okay, abgepaust wird das.
Ja, abgepaust, nee, wenn man jetzt in die Details gehen möchte, das ist viel Fotoarbeit, also man fotografiert, beziehungsweise in diesem Fall liegen die Fotos vor, dann zeichnet man tatsächlich eine Vorlage, die man im Tätowierbereich, ist das ganz, ganz üblich, mit einem Blaupapier, wie so Abhauspapier, wie wir aus der Kindheit kennen, ne? mit einem Kuli durchdrücken, so ungefähr. Ja, und dann bleibt eine blaue Linie und die kann man dann auf die Haut aufbringen. Das ist dann die Schablone. Und dann muss man die Farben einbringen und natürlich auch vor allen Dingen, das ist in diesem Fall ja ganz wichtig, diese Tiefenunschärfe rausarbeiten und die Schattenführung und das wo fällt das Licht üblicherweise auf die Brust. Und das muss man natürlich alles im Hinterkopf haben. Und dann zeichnen.
Kompliziert.
Ja.
Wie lange dauert so eine Sitzung?
Also mit diesem Voraufwand, also die Tätowierung selber dauert 1,5 Stunden höchstens, denke ich. Ne? Also kommt immer auch darauf an, wie reagiert die Haut? Muss man irgendwann aufhören, weil es eine Rötung gibt, wo man sagt, wir warten mal ab, die Patienten kommen ja immer noch mal nach 4 Monaten wieder zur Kontrolle.
Okay.
Manchmal sagt man auch, weißt du was, ich will das da jetzt nicht übertreiben. Wir gucken erstmal, wie das Ergebnis ist, wenn die Rötung weg ist.
Ja.
Ne? Aber insgesamt sind plane ich immer so 3-3,5 Stunden ein, weil man das Vorgespräch hat. Dann hat man also eigentlich ist dieses ganze Gestalten der Brustwarze, bevor sie überhaupt auf den Körper aufgebracht wird, das
Zeit aus. Also wie lange dauert es denn vom, der Entscheidung, die die Frau jetzt getroffen hat, das machen zu lassen, bis zu dem Tag, wo sie es hat?
Das kann ganz schnell gehen, wenn die Heilung wenn die Heilung schon abgeschlossen ist. Das ist immer wichtig. Also jegliche Art von Behandlung an der Brust muss mindestens 6 Monate her sein, weil sowohl eine Operationsnarbe muss abheilen, als auch bestrahlte Haut muss sich regenerieren. Das ist immer Voraussetzung. Auch eine Chemotherapie muss abgeschlossen sein, damit das Immunsystem sich erholt hat.
Das ist auch ganz wichtig, ja.
Genau. Ja, aber es gibt auch Patienten, die kommen ja Jahre später. Ja, weil die dann irgendwann, weil diese ganze, man darf das auch nicht unterschätzen, Patienten, die gerade aus dieser Hölle der Therapie kommen, ja, die sind wirklich bedient und die brauchen manchmal auch einfach eine Erholungsphase. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass sie sagen, Mensch, aber ich bin immer noch nicht ganz.
Und dann, ich fühle mich nicht als Frau, ich fühle mich nicht weiblich.
Ja, und genau, erstens ist es das, also viele Patienten, die Patientinnen, die haben sich Jahre nicht mehr ganz im Spiegel gesehen, ja, weil sie das einfach immer ausblenden, weil sie denken, ach nö, lieber nicht. Ne? Oder mit ihrem Partner, ne, ziehen sich nicht aus oder gehen nicht mehr in die Sauna, gehen in kein Fitnessstudio mehr, weil sie blöd angeguckt werden beim Duschen. Und das rückt natürlich irgendwann, wenn man genesen ist, und, ne, wieder in den Vordergrund, dann sagt man, oh nö, also das hätte ich jetzt schon ganz gern. Ne?
Und das dann, dürfen sie und das sollen sie. Und wie wunderbar, dass es diese Möglichkeit gibt, ja. Also, ne, vor keine Ahnung, wie viele Jahren, undenkbar, ja, so. Und das ist toll, also, ne?
Ich glaube, es ist auch ein Stück weit im Gegensatz zu diesen ganzen Therapien, die vorher gelaufen sind, die man sich leider nicht aussuchen kann. Die einem, sag ich ja auch im Moment immer, dass ich sage, im ärztlichen Alltag tue ich den Patienten etwas an, ja. Und in diesem Zusammenhang tue ich dem Patienten etwas Gutes an. Also es ist was völlig anderes.
Ja,
die müssen auch durch die Hölle dieser oh Gott, Angst des Tätowierens und wer weiß, ob das wehtut und so weiter. Aber die machen das so aus eigenem Antrieb und es ist eine eigene Entscheidung. Das merkt man auch bei den Vorgesprächen. Ne?
Deswegen sagte ich vorhin ja, ne? Vom Damoklesschwert Tod zum gestalterischen Leben.
So ist das
wirklich so, ja? Also
wieder die eigene
Verantwortung. Ich kriege Gänsehaut, wie ich darauf reagiere. Weil es ist so, es ist wirklich so. Also wenn man auch bei dir auf der Webseite ist, genau das kommt darüber, ja. Mit Farbe, bring Farbe in dein Leben, ne? So, also das kann man wirklich so sagen. Jetzt, was ich natürlich ganz spannend finde, jetzt auch mal, wird das denn von der Krankenkasse übernommen?
Also,
das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, ja,
die vielleicht der eine oder andere stellt. Also ich kann da nicht für alle Systeme sprechen und für alles, was es so auf dem Markt gibt. Ich bin ja nun bei MedBWK, das ist ja ein Zusammenschluss von verschiedenen ausgebildeten Tätowierern, beziehungsweise mir als Ärztin jetzt. Ne? Und da gibt es inzwischen, weil der Andi Engel wahnsinnig viel gekämpft hat und mit den Kassen wirklich in den Konflikt gegangen ist und das erklärt hat und sein tolles System, der hat ja auch wirklich, also diese Farben, mit denen wir arbeiten, die sind steril, das sind Einmalprodukte, damit bloß diesen vorgeschädigten Patienten nichts passiert. Und das ist einmalig, zumindest auf dem deutschen Markt. Und da habe ich jetzt die Erfahrung, dass viele Kassen das tatsächlich jetzt schon übernehmen, zumal als ärztliche Leistung, das auch immer noch mal ein bisschen einfacher ist. Ne?
Okay. Aber das ist wichtig ja auch. Ne?
Also anteilig ist es ganz, ganz häufig möglich. Es ist immer sinnvoll, egal wo man es tut, ich will jetzt gar nicht sagen, die müssen alle zu mir kommen, möchte ich auch gar nicht.
Es kommen immer die Richtigen zu dir.
Das schaffe ich auch überhaupt nicht. Ja. Nein, aber es ist immer ganz wichtig, da auch Ärzte mit im Boot zu haben, wenn man Kostenvoranschläge stellt bei der Kasse, weil wenn der zum Beispiel der plastische Chirurg das auch kurz erwähnt, ja, und diese Wertschätzung dieser Tätowierung, Pigmentation, wie auch immer, mal kurz erwähnt und sagt, ich bin an der Grenze meiner operativen Möglichkeiten, weil egal was ich operiere, das wird nie farbig, ja. Brustwarzenfarbe hat man sonst nirgendwo auf dem Körper, ja. Und selbst wenn die dann irgendwo anders ein Gewebe entfernen und das da hinsetzen, es ist noch nicht farbig. Ne? Und das wäre ganz schön, wenn sowas dann in Arztbriefen eine Erwähnung findet, dass man sagt, zusätzlich zu meiner plastischen, chirurgischen Operation. Das ist
eine ganz wichtige Message jetzt hier auch. Ne?
Ne? Die kann man ja auch tatsächlich, kann man ja auch mit Ärzten hoffentlich reden. Ja? Und dann einfach sagen, es wäre ganz toll, wenn sie im Abschlussbrief einmal erwähnen, weil ich das vorhabe später, dass das noch ansteht und dass sie das nicht anbieten können.
Ja,
damit ich eine Möglichkeit habe bei einem Tätowierer, ja, der nun leider ja gar nicht aus dem medizinischen Bereich kommt und der wirklich auch Schwierigkeiten hat teilweise mit den Kassen dann, der dann unterstützt wird. Ne? Weil das ist natürlich, ich möchte auch jetzt wirklich mal ganz klar betonen, ich bin zwar Ärztin, ja, und ich habe ein Talent, Gott sei Dank, ja, aber na klar, es hat Andi Engel 30 Jahre Erfahrung im Tätowieren. Eigentlich ist es Wahnsinn, dass eine Kasse dann sagt, nee, nicht unbedingt da. Ja, geh mal zu einem Arzt. Mhm. Aber das heißt doch lange nicht, dass ein Arzt gut tätowieren kann. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen, das sind Einzelfallentscheidungen tatsächlich. Mhm. Also man muss jedes Mal Kostenvoranschläge stellen und das läuft über MitBWK sehr, sehr positiv, muss man sagen.
Immer reden mit den Leuten. Immer reden, fragen, nachfragen, wenn man es nicht weiß. Und deswegen frage ich auch ganz offen, wird das unterstützt? Was ist mit den Kosten? Der eine oder andere kann sich das nicht leisten. Ja, und das ist ja wichtig, auch für die mentale Gesundheit, für alles, für Körper, Geist und Seele. Ja, und wenn die Person dann auch die Möglichkeit hat oder noch nie davon gehört hat, dass es das überhaupt gibt, ist das eine wichtige Information.
Genau, ja. Genau. Das wird ja im Moment, also die Brustkrebslobby, die ist ja sehr, sehr selbstständig, muss man sagen. Es sind ja sehr starke Frauen, die oft ja auch noch mitten im Leben stehen. Ja. Ne? Leider ist es ja so, dass Brustkrebsdiagnosen auch immer früher gestellt werden und diese Patientinnen, wenn sie denn dann geheilt haben, sind, ein wahnsinnig langes Leben noch vor sich haben. Ja? Und die wollen dann auch und die kämpfen für sich. Und dadurch wird es Gott sei Dank auch immer publiker, ja, weil viele Ärzte dann eben mit ihren eigenen Leistungen, die sie erbringen können, fertig sind und die Patientinnen dann in die Freiheit entlassen und sagen, so, und jetzt sind sie quasi fertig, aber nicht auf dem Schirm haben, dass eben die Patientin noch nicht wieder ganz ist. Ne, das ist ja der Slogan, den der Andi dann irgendwann so geprägt hat, gesagt hat, ja, das haben mir einfach viele Patientinnen berichtet. Sie fühlen sich nicht mehr ganz, da fehlt was. Und dadurch,
das ein ist Stück so, der Weiblichkeit.
Genau, und es ist ja auch dieser Konflikt, das unterscheidet ja auch zu vielen anderen Krebserkrankungen, dass diese Patientinnen eben wirklich keine schlechte Heilungsrate häufig haben. Ja, und dann sind die im Leben und alle Welt sagt, Mensch, du bist doch geheilt, geh mal wieder los.
Genau.
Aber denen fehlt was. Wie und die werden jeden Tag wieder daran erinnert,
natürlich,
wenn sie duschen.
Ja, klar, natürlich.
Und das ist so der Punkt. Und dann wäre es eben manchmal auch schön, wenn es etwas publiker würde, auch in der Ärzteschaft. Da sind wir ja auch dabei. Ja, zum Beispiel heute.
Ganz genau. Nein, das muss in die Welt. Das, also habe ich auch sofort gesagt, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Ja, und einfach, dass die Menschen wissen, das gibt es. Deswegen. Wer auch immer dazuhört, bitte teilt das im Freundes-, ne, Familienkreis, auch unter Arbeitskollegen. Irgendjemand braucht genau das, diese Information, sich
da
wieder sein.
Da findet man inzwischen auch was, ne? Wenn man danach
sucht, ich auch so. Ja.
Dann findet man auch da auch online die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen.
Ja. Genau. Jetzt, was mich natürlich auch nochmal ganz sehr interessiert, ist, wie reagieren die Frauen darauf? Also, sie haben jetzt das abgeschlossen und bekommen jetzt die Möglichkeit, ne, du sprichst mit ihnen in deinem Zuge, du begleitest sie ja jetzt eine Zeit lang und dann gibst du ihnen die Möglichkeit, sie haben die Möglichkeit, sich eben eine Brustwarze tätowieren zu lassen. Wie reagieren die da?
Genau, also in der Situation, wo ich die Patienten sehe, sind sie mit anderen Dingen selber auch noch beschäftigt. Ne? Das ist gar nicht so anders als bei den Ärzten, die ja Moment vielleicht auch sagen, nee, das erste Ziel ist natürlich, diese Patientin erstmal zu heilen. Ja? Da gucken wir erstmal in den Nachsorgen, gucken wir erstmal, dass die safe ist, dass alles gut läuft. Ja? Aber die Information wäre natürlich trotzdem schön, wenn man sie mitgibt, weil eben diese Patienten ein Leben danach erleben. Ja? Die sind ja oft eben nicht 95. Ne? Und dieser Moment kommt, dass die irgendwann auch von dieser ganzen Aufregung Abstand gewinnen und merken, mein Leben läuft wieder in einer Routine, die hatte ich jetzt jahrelang nicht. Und jetzt komme ich zu sowas wie, das stört mich aber jetzt. Also wenn die bei mir noch in der Bestrahlung sitzen, die sind so aufgeregt noch und so, die müssen ja erstmal das Vertrauen zu dem Körper wiederfinden. Wenn sie das aber wieder haben, ein paar Jahre später, dann ist der richtige Moment, glaube ich. Also so unmittelbar nach letzter Operation oder Bestrahlung ist, glaube ich, das Bedürfnis noch gar nicht so wirklich da. Das kommt dann, wenn man das Vertrauen zu sich selbst wieder entwickelt hat. Und wenn man sagt, oh ja, diese neue Brust, die ich da habe, die funktioniert auch. Die stützt mich ja auch schon und so weiter, aber die ist halt noch nicht ganz. Aber das braucht ein bisschen zeitlichen Abstand. Also wenn ich denen das mitteile, dass es solche Möglichkeiten gibt, das wird aufgenommen und dann freuen die sich auch. Ach, das ist ja toll, dass sie das mal sagen. Und je nachdem, wie die auch belastet ist, die Patientin, können die das mehr oder weniger in dem Moment wertschätzen. Aber ich glaube, der Zeitpunkt, dass sich eine Patientin dann für so eine Behandlung entscheidet, der ist später.
Okay. Wo ich gerade drüber nachgedacht habe, man hat da eine Narbe dann und dass man vielleicht überhaupt sich gar nicht die Frage, ja, das ist jetzt so, damit muss ich jetzt leben. Dass sie eben gar nicht wissen oder gar nicht über diese Möglichkeit nachdenken. Klar, weil sie es nicht wissen. Einfach, was kann man da machen, dass ich wieder eine Brust habe, die ich gerne anschaue.
Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Ja, und es gibt auch Menschen, die oder Frauen, die sich dagegen entscheiden, die Brust aufzubauen, auch ganz bewusst. Mm. Die sagen, nein, ich möchte das nicht. Das ist ein Stück meiner Geschichte.
Ja,
und ich möchte dieser Geschichte ganz klar in die Augen gucken.
Mm-hmm.
Ja, genau. Ich möchte auch diese Narbe sehen, weil das ist meine Geschichte. Ich will die gar nicht kaschieren.
Ja.
Auch sowas gibt es. Ne? Und es gibt Patientinnen, die eben sich für einen anderen Weg entscheiden und sagen, nein, ich möchte diese Weiblichkeit.
Es ist halt ganz viel Individualität, das verstehe ich total. Ja, also sowohl als auch. Ne?
Ja.
Also alles ist gut und richtig, ja, für den Menschen, der sowieso schon viel durchgemacht hat.
Genau.
Okay, ich verstehe. Also das heißt, der Zeitpunkt kommt dann bei vielen einfach auch später.
Ja, habe ich schon viel erlebt. Ne? Und das ist für mich gar nicht so schlecht, weil diese Behandlung, wie gesagt, je früher sie stattfindet, desto weniger weiß man, ob irgendwie noch Nebenwirkungen auch der Bestrahlung oder der OP-Narbe, ob da noch was arbeitet. Ne? Man weiß ja eigentlich, dass Narben einige Zeit brauchen, bis die fertig sind. Auch nicht nur 6 Monate unbedingt. Ja, das dauert eigentlich länger. Und darum, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn die neue Brust sich, sag ich mal, eingegroovt hat, wenn man dann kommt.
Ja. Okay, und dann machst du das praktisch bei den Frauen und dann sagtest du, nach 3 Monaten oder 4 Monaten kommen die nochmal gucken,
genau.
Ist das alles in Ordnung? Kommst du gut zurecht damit?
Fehlt dir der Schatten? Ist die Brustwarze dir noch nicht plastisch genug?
Na,
sollen wir an der Farbe noch ein bisschen was drehen? Ne? So.
Okay, das finde ich auch gut, dass man da weiß, okay, ich bin trotzdem weiter noch begleitet, wenn irgendwas damit nicht in Ordnung ist oder ne, man sich nicht gut fühlt, dass da auch jederzeit nochmal was verändert werden kann. Und dann ist das ja bei dir so, dass die sozusagen wie ein Qualitätssiegel, dass sie 3 Jahre lang sozusagen die Möglichkeit haben.
Genau, ja, nicht nur ich, ne, sondern eben das kommt von
Andi. Ach, das ist generell,
BWK.
Ja.
Okay. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das kommt vom Andi. Weil, ich muss ihn leider immer wieder erwähnen, ne? Das ist ja so mein Mentor, sag ich jetzt mal.
Muss ich auch sagen. Also ganz tolle Persönlichkeit, was ich da auch gesehen habe. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, ihn auch persönlich kennenzulernen. Vielleicht, dass ich ihn mal zum Talk einlade.
Ja.
Finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass wir da nochmal zusammenkommen, auch zu diesem Thema eben ganz, ganz spannend.
Genau.
Ja.
Nein, das hat er sich natürlich auch aus seiner Erfahrung überlegt, weil also ihm liegt wirklich am Herzen oder mit BWK generell liegt am Herzen, dass die Patientinnen langfristig glücklich werden. Dass man eben nicht so einen Aufwand macht mit so einer Farbeinbringung und dann hält das nicht. Ja, das ist eben das Problem auch bei vielen Pigmentationen im Gegensatz zum Tätowieren. Das wissen viele Patientinnen nicht. Wenn man das pigmentiert, aus dem Permanent Make-up kommend, sticht man mit einem völlig anderen Gerät, was überhaupt nicht so tief in die Haut eindringt, weil es eben ja eigentlich fürs Gesicht gemacht ist, was Sinn macht. Ne? Darum hält Permanent Make-up auch nicht dauerhaft wie ein Tattoo, weil man da einfach so feine Haut hat, dass man da nicht in die Tiefe soll. Aber gerade an einer operierten Brust hat man Narbengewebe. Und Narbe, es gibt nichts Festeres als Narbengewebe, eine Hausstruktur.
Okay.
Das heißt, da braucht man einfach ein bisschen Wumms, sage ich jetzt mal, dass die Farbe drin bleibt. Das ist einer der Gründe, warum wir A, tätowieren und B, warum wir so eine lange Garantie geben, weil man eben nicht weiß, bei einer Patientin, die hat größere Narben oder die sind vernarbter als bei anderer Patientin und so weiter, man weiß nicht, wie bleibt denn die Farbe drin nach 4 Monaten und wie bleibt sie dann nach 1,5 Jahren drin.
Ist halt ganz individuell, ne?
Üblicherweise sagt man, nach 1,5 Jahren ist eine Tätowierung fertig.
Okay.
Ja? Trotzdem, weil es eben Patientinnen sind, die haben keine normale Hautstruktur an der Stelle, haben wir diesen Puffer eingebaut, damit eine Patientin wirklich auch keine Sorgen da hat.
Mhm.
Und, und selbst wenn sie es eben dann selber zahlt, dass sie dann auch weiß, wofür.
Ja,
dass
okay. Ja,
das irgendwann will man da abschließen.
Ja, das verstehe ich.
Und wir wollen dann auch, dass die Qualität stimmt.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, was bedeutet MedBWK?
Das ist tatsächlich die Marke des Unternehmens von Andi Engel. Das ist wahrscheinlich so ein Wortspiel. Ne? Med für medizinisch natürlich und BWK für Brustwarzenrekonstruktion.
Genau, das ist nochmal ganz wichtig.
Das kann man auch so googeln. Ja, man kann BWK googeln.
Sehr gut, ja, das ist ganz wichtig.
Und kommt da drauf, also ich weiß nicht, ob man da auch auf Automarken kommt.
Ja, okay.
aber man kommt sicherlich auch auf Brustwarzenrekonstruktion.
Okay.
Das ist kurz gefasst, weil dieses Wort so sperrig ist. Ne?
Okay, gut.
Genau.
Nein, das wollte ich jetzt einfach nochmal, dass der Zuhörer versteht, okay, was bedeutet das?
Welchen emotionalsten Moment hattest du bisher? Also in meinen Anfängen, als ich diesen Spagat gemacht habe zwischen meiner ärztlichen Tätigkeit und diesem Farbpotpourri, sage ich jetzt mal, habe ich eine Patientin behandelt, die ich vorher onkologisch betreut habe.
Ja.
Und da ging es gar nicht um Brustwarzen, sondern da ging es dann darum, also irgendwann vielleicht finden wir uns auch nochmal für eine Brustwarze. Aber da ging es, ihr ging es tatsächlich, die kam aus dieser ganzen Chemohölle, sage ich jetzt mal, die kam aus dem, die hat das komplette Programm mitnehmen müssen. Mhm. Und die kam zu mir, hat das gehört, mochte mich irgendwie persönlich auch sehr gerne und kam dann zu mir und wollte sich ein Permanent Make-up machen lassen. Mhm. Und das war für mich ein ganz, ganz besonderer und magischer Moment, weil die wirklich ja vorher für mich auch Patientin war. Mhm. Und dann stand sie vor mir und hatte plötzlich Augenbrauen und stand mit Tränen in den Augen vor mir. Und das war, ne, und hat sich so gefreut, weil sie sagte, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Augenbrauen hatte.
Oh, kriege ich ja Gänsehaut. Und, das ist sehr also emotional.
Ich muss sagen, ich will jetzt keine meiner emotionalen Geschichten unter den Tisch kehren, weil ich habe ganz, ganz, ganz viele emotionale Geschichten jeden Tag. Mhm. Ne? Diese Geschichten sind alle wahnsinnig individuell. Ne? Und jeder Patient hat sein Päckchen halt zu tragen. Ne? Ich erlebe, darum liebe ich meinen Job ja auch so, auch den ärztlichen Teil, weil ich wahnsinnig viele persönliche Geschichten erlebe.
Ja.
Die positiven und die negativen Seiten natürlich. Ne?
Ja, du bist toll. Also ich würde mich dir auch sofort anvertrauen, wirklich. Also das ist ja auch eine Chemiesache. Ne? Deswegen auch es werden die richtigen Menschen zu dir kommen, die genau dich brauchen, weil du einfach so bist, wie du bist. Ja, also an dieser Stelle, was war denn deine größte Herausforderung? Kannst du das auch sagen?
Die größte Herausforderung.
Also wenn was man fällt dir da spontan ein?
Klar, das Leben an sich ist eine Herausforderung. Also für jeden. Ne? Und ich vielleicht hilft mir das auch bei diesem Job so, dass ich eben auch durchaus mal durch Schicksalsschläge durch bin. Ja? Und dann immer wieder, ich glaube, die Herausforderung ist, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und das muss jeder Mensch in seinem Maße natürlich, die einen mehr, die anderen weniger, aber das muss man natürlich auch lernen, ne, das Schicksal so mitzunehmen. Das verbindet mich natürlich dann vielleicht auch ein Stück weit mit meinen Patienten, wenn man einfach sein Schicksal akzeptieren muss, wie es ist. Und
naja, das hast du mitbekommen sozusagen vom Leben und nutze es jetzt für dich. Also einfach besser zu verstehen, da auch dahingehend zu motivieren und ja, auch menschlich zu sein jetzt und den Menschen da mitzunehmen auch. Ne?
Genau.
Verstanden, dass der andere sich auch verstanden fühlt.
Ja.
Ne?
Und die Wende wieder kriegen, ne? Weil das ist ja auch nicht immer einfach und das sehe ich ja auch bei meinen Patientinnen immer wieder, ne? Wie was für eine Herausforderung das ist für die ganze, für das Familiensystem an sich und das hat ja so einen Umfang. Ne?
Was kannst du denn dem Zuhörer mitgeben?
Ja, genau das. Aufzustehen, Krone richten, so nennt man das ja, weitergehen. Ne? Das braucht ja immer Zeit. Ich will da auch nicht vermessen sein, weil so eine Krebsdiagnose ist echt ein Schlag von Bug. Ja, das ist
ja, wie kann man ich vorhin auch im Intro sagte, ne?
Da wird einem der Boden kommen und sagen, jetzt ist wieder alles gut. Das hasse ich selber, das mag ich überhaupt nicht, wenn man so einen Schmerz, durch den man durch muss, so relativiert und sagt, Mensch, hier musst du nur ein bisschen positiv denken, dann hat sich das alles. Das meine ich damit nicht, sondern dass man zumindest am Ball bleiben sollte und die Hoffnung nicht verlieren sollte, dass es auch noch Wendungen geben kann. Und dass man hoffentlich dann auch irgendwann auf diesen Trichter kommt, dass es was Neues gibt und was Neues in sein Leben lassen. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja. Und gut für sich sorgen. Gut für sich sorgen, ja. Welche spezielle Message hast du für die wunderbaren Frauen, die in einer solchen Situation sind?
Ja, da schließt sich eigentlich der Kreis zu unserem Gespräch am Anfang. Brustkrebs heißt heute längst nicht mehr Todesdiagnose. Ja.
Das ist ganz wichtig. Ja.
Das heißt natürlich auch nicht, dass eine Brustkrebserkrankung lapidar ist oder dass man damit lockerflockig umgehen darf und soll. Das ist immer eine Schockdiagnose. Aber ich glaube, ich möchte mitgeben, das Vertrauen in den medizinischen Fortschritt. Wir sind da so weit gekommen schon. Und allein, ich kann ja für die Strahlentherapie schwärmen. Ich bin ja eine völlig überzeugte Strahlentherapeutin, weil wir sind ein unfassbar modernes Fach. Ich weiß nicht, welcher andere Fachbereich solche Quantensprünge tatsächlich hinter sich hat. Die Geräte sind Wahnsinn, man kann so toll das Gewebe schonen und so weiter, aber das gilt ja auch für alle anderen onkologischen Bereiche. Ne? Die Systemtherapie mit Chemotherapie, Immuntherapie, Antikörpertherapie, das ist am Explodieren und man hat da wirklich, wirklich gute Ansprechraten.
Also Strahlen bringen Leben, da stehst du. Also machst du auch einen Haken dahinter? Sagst du, dem ist so?
Ja, ich würde niemals so vermessen sein, weil ich ja auch Schicksalsschläge kenne und einer Patientin oder jetzt hier öffentlich sagen, wir können die Patienten heilen, gar kein Problem. jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch kämpft auch leider sein Leben lang als Krebspatient immer wieder mit diesem Schicksal. Ja, jede Nachsorge ist aufregend. Ja, also man wird nie wieder lockerflockig zu einer Mammografie gehen, wenn man vorher mal die Diagnose bekommen hat. Aber natürlich können wir in Einzelfällen natürlich sehr gut Leben schenken. Ja, nur ich würde das nicht so generalisieren, weil das finde ich auch vermessen vor dem psychischen Belastungen, die jeder Patient mit sich trägt und auch jahrelang und jahrzehntelang und immer wieder daran erinnert wird. Leider kann man diesen Diagnoseschock zum Schluss nicht zurücknehmen.
Mhm. Ja. Ja, Julia, ich danke dir für diesen sehr, sehr offenen und emotionalen Austausch auch. Aus der eigenen Geschichte das Positive für sich rauszuholen, sich dabei auch selber besser kennenlernen. Mhm. Das war ganz klar auch bei dir so. Das vermeintlich Schlechte in Gutes zu verwandeln und Sinnvolles damit zu tun, ist absolut erfüllend. Ja.
Ja.
Unterstreichst du das?
Erfüllend.
Ja. So, genau. Und es bringt dich letztendlich in den Flow, ja. In deinen Flow, in die Balance auch, ne? Dieses Medizinische auch mit deinem Kreativen eben zu verbinden, ja.
Ja.
Wunderbar. Ja, ich freue mich sehr über deine Offenheit und diese Möglichkeit und Chance, die du ja für dich ergriffen hast. Und es wird dir alles zum richtigen Moment offenbart, was du für deinen Weg brauchst. Und es werden dich auch genau die richtigen Frauen finden. Also da bin ich absolut davon überzeugt.
Jede Frau ist richtig, möchte ich mal eben sagen.
Ja, nee, wirklich. Also und die genau dich brauchen, weil du so bist, wie du bist. Und das ist toll. Also das ist ein schönes Gefühl, ja. Das zu wissen auch, ja. Mit dem Tätowieren gibst du praktisch den Frauen ein Stück weit das zurück, was der Krebs ihnen auch genommen hat.
Ja.
Und damit würdigst du auch den Selbstwert und mit dem eigenen Körper wieder in Kontakt zu treten. Das schreibst du auch auf deiner Website. Das fand ich ganz, ganz toll, wieder mit dem Körper in Kontakt zu treten, in Verbindung zu kommen. Und du hilfst mit diesem Austausch, den wir jetzt heute hier hatten und den Informationen, mit den wirklich wertvollen Informationen dazu, vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind oder auch waren, zu neuen Möglichkeiten und Lösungen oder auch für Familienmitglieder oder Freunde, die genau das jetzt hören und es dann ja, hoffentlich weiterleiten. Das wünsche ich mir und uns. Und was ein großes Glück letztendlich, möge das hier in die Welt gehen. Also das, ja, das, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja, und falls der eine oder andere noch eine Frage an dich hat, das finde ich jetzt auch ganz wichtig. Wo bist du zu erreichen? Wo kann man etwas über dich erfahren?
Also in der Woche sitze ich in meiner Arztpraxis und habe ganz Wichtiges zu tun, möchte ich mal eben betonen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Webseite, also Instagram,
möglichst nicht unbedingt enttäuscht sein, wenn ich nicht ans Telefon gehe, weil das kann ich gar nicht gewährleisten. Mhm. Ich habe mich entschieden, dass ich 1 bis 2 Tage die Woche am Wochenende und an einem Montag vorzüglich, wenn es von meiner Praxistätigkeit aus möglich ist, meine Arbeit anbiete. Aber ich kommuniziere zurzeit sehr, sehr gerne über Messenger, ja, weil das einfach kurz und knapp und mal zwischendurch funktioniert, um den Erstkontakt herzustellen.
Okay.
Ja, also meine Anfrage gerne. Ich habe ja auch WhatsApp, ich habe Instagram, ich habe aber natürlich auch E-Mail. Ja, man kann mich auch anrufen und auf die Mailbox sprechen. Irgendwie ein kleines Zeichen.
Dann hau mal raus. Telefonnummer, Instagram-Kanal, wie heißt das alles? Webseite?
Oh Gott,
dann,
du. Also mach mal einen Instagram-Kanal und sag mal, wie der heißt. Du, das ist so nicht so einfach. Das ist immer mit Unterstrich und so.
Ach so.
Also man findet mich unter www.purepigments.de. Das ist meine Website, die ja seit 2 Tagen online ist. Man findet mich auch über die MedBWK-Homepage. Da findet man auch ganz, ganz viele andere tolle Tätowierer, die in Deutschland genau diese Arbeit nach Andi Engel Standard anbieten. Das ist die www.medbwk.de. Und da findet man auch alle anderen Accounts, Facebook und Instagram alles Mögliche.
Okay,
und
super.
Meine Telefonnummer.
Und wie gesagt, ihr könnt oder du kannst dich auch gerne an mich wenden. Ich leite das dann natürlich selbstverständlich an Julia weiter. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Austausch. Und du wirst die Menschen verzaubern, ja, mit deiner Art und ja, mit dem, was du tust. Und
vielen Dank.
Ja, großartig, dass du da warst.
Sehr gerne.
Was umtreibt dich genau jetzt nach diesem Podcast? Welche Gedanken kommen dir im Hier und Jetzt in den Kopf? Hast du vielleicht schon Ähnliches erlebt oder innerhalb der Familie oder des Freundeskreises mitbekommen? Vielleicht suchst du selbst nach Lösungen. Melde dich. Entweder direkt bei Julia oder mir. Ich leite es, wie gesagt, gerne weiter oder schreibe mir auch einfach deine Gedanken Dazu unter kontakt@katrinschumann.de oder auf Instagram katrinschumann-coach. Auch Menschen während oder nach einer Krankheit begleite ich und baue sie mental wieder auf. Gebe ihnen Perspektivwechsel, Stärke, Lachen, Sinn, frische Energie, Lebensfreude, denn damit kann deine Seele aufatmen und die Gesundheit positiv beeinflussen. Das gibt Hoffnung, stärkt das Selbstbewusstsein und schafft Glücksmomente. Anfangs sagte ich, diejenigen, die das Gefühl haben, ihre eigene Weiblichkeit nicht oder noch nicht leben zu können, motiviere ich. Melde dich, trau dich, hol dir deine Unterstützung, um dein Herz, deine Seele und deinen Geist wieder in Einklang zu bringen. Und hierfür lade ich dich herzlich ein, besuche Hamburg und mich über meine Webseite www.katrinschumann.de und lass dich inspirieren von meinen Themen wie Bewusstsein, Selbstgestaltung, Achtsamkeit, Balance, Spiritualität, Kommunikation sowie Motivation. Und ich begeistere ganz authentisch mit Mach aus irgendwann ein Jetzt, denn du bist Grund genug. Ich weiß selbst, wie wunderbar sich das anfühlt, aus meiner eigenen Geschichte heraus. Nutze dafür mein kostenfreies Kennenlerngespräch dazu, gerne persönlich, per Telefon oder auch online. Entweder schreibst du mir oder rufst mich direkt an. Ich freue mich auf dich. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Nun wünsche ich dir viel Gesundheit und Selbstliebe für deinen Körper. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.